Ich darf euch auch begrüßen an diesem Ostermorgen und freue mich, mit uns, mit euch heute Morgen in Gottes Wort eintauchen zu dürfen. Und ich habe mich in den vergangenen Wochen und Monaten und inzwischen sogar Jahren öfters gefragt, was wäre, wenn ich Jesus nicht kennen würde? Wie würde ich diese Welt erleben? Was wäre, wenn ich ihn und die Hoffnung auf die Auferstehung in meinem Leben nicht hätte? Wie trostlos, wie zermürbend, wie grausam muss die Ungewissheit dieser Welt auch im Moment sein für Menschen, die den Herrn dieser Welt nicht kennen. Ehrlich gesagt weiß ja keiner, was als nächstes kommt. Keiner weiß, was passiert. Keiner weiß, wie diese Welt eskaliert. Keiner weiß, ob da Dinge vielleicht schon im Gange sind, die uns eiskalt überraschen werden. Keiner weiß es. Weiß es wirklich keiner? Doch, es gibt einen, der es weiß. Und wir haben gerade von ihm gesungen, in diesem Lied, in folgenden Worten: Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Vier Ausdrücke, die uns als Christen inmitten einer verrückten Welt und ungewissen Zeit absolut hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen dürfen. Weil die Rede ist hier von Jesus. Jesus ist das Zentrum der Geschichte, worauf schlussendlich alles zuläuft. Jesus ist der Anker in der Zeit, egal zu welcher Zeit Menschen gelebt haben oder auch heute leben. Er ist der, bei dem Halt und Ruhe zu finden ist, in jeder Lebenssituation. Er ist drittens der Ursprung allen Lebens. Alles Leben kommt von ihm und alles Leben steht auch in seiner Macht. Und er ist viertens das Ziel in Ewigkeit. Wir laufen auf eine Ewigkeit bei ihm zu, die alles andere hier verblassen lässt. Man könnte das zusammenfassen mit folgenden Worten: Jesus ist das Zentrum allen Lebens. Und genau das soll unser Thema heute Morgen sein, über das ich an diesem Ostersonntag mit euch nachdenken will. Jesus ist das Zentrum allen Lebens. Und wir schauen uns dazu heute Morgen nicht im Johannesevangelium eine Passage an, sondern in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 3, Vers 12 bis 26. Und bevor wir diesen Text lesen, will ich kurz zur Einordnung ein bisschen verhelfen in der Apostelgeschichte, damit wir den Zusammenhang haben. Also Jesus ist am Anfang der Apostelgeschichte bereits in den Himmel aufgefahren und er hat seinen Nachfolgern den Heiligen Geist gesandt. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 2. Und als seine Nachfolger den Heiligen Geist empfangen haben, reden sie plötzlich von jetzt auf gleich in Fremdsprachen, die sie nicht gelernt haben. Und das sorgte natürlich inmitten von Jerusalem für starkes Aufsehen. Und das führte dazu, dass Petrus, einer der engsten Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die Möglichkeit hatte, vor einer großen Menschenmenge von Jesus zu predigen. Und genau das tat er. Vollmächtig predigte er über Jesus vor seinen jüdischen Landsleuten und es kamen 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Als Petrus dann einige Zeit später mit seinem Mitjünger Johannes zum Tempel hinaufgegangen war, da kamen sie an einem Mann vorbei, der an der Pforte des Tempels saß. Und dieser Mann, der war seit 40 Jahren gelähmt und täglich wurde er dorthin gesetzt, um Almosen zu beten. Und dann kommen Petrus und Johannes da vorbei und dieser Mann sagt, ob sie ihm Almosen geben könnten. Und Petrus reagiert darauf in Apostelgeschichte 3, Vers 6 mit folgenden Worten: Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und tatsächlich, der gelähmte Mann steht auf und er tritt in den Tempel ein und er springt dort rum und er lobt Gott. Und es ist ein Riesenaufsehen für die dort anwesenden Juden. Sie erleben das, sehen das, absolut spektakulär und ein waschechtes Wunder vor ihren Augen, weil sie kannten ja diesen Mann, der da täglich an der Pforte saß. Und ziemlich ungeplant kommt es zu einer zweiten Steilvorlage für Petrus, wieder vor seinen Landsleuten, vor einer großen Menschenmenge zu predigen, weil sie sich um ihn geschart haben. Und genau da setzt unser Text von heute Morgen an. Und wir lesen hinein in Apostelgeschichte 3, die Verse 12 bis 26. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, ein Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Das ist die zweite Predigt in der Apostelgeschichte, die wir von Petrus sehen. Und wir wollen uns heute Morgen vier Aspekte anschauen aus dieser Predigt mit diesem Überthema Jesus Zentrum allen Lebens. Und das Erste, was hier über Jesus deutlich wird, was Petrus hier deutlich macht, lautet: von Menschen getötet. Und es geht um Vers 12 bis 15a. Das Erste, was Petrus hier tut in dieser Predigt, ist, dass er entschieden den Fokus von sich selbst und von Johannes weglenkt und auf jemand anders führt. Und er tut das mit den Worten: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Also mit anderen Worten, was schaut ihr uns mit so großen Augen an, als wären wir irgendwelche Superhelden mit irgendwelchen übernatürlichen Kräften und hätten das hier selbst vollbracht? Wir sind lediglich ausführende Werkzeuge, aber der hier wirkt, das ist eigentlich ein anderer. Und dann kommt er auf den zu sprechen, der eigentlich hinter diesem Wunder steckt, auf Jesus. Nun war Jesus für die Leute, zu denen er da spricht, kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil, Petrus hält seinen jüdischen Landsleuten jetzt hier ab Vers 13 knallharte Fakten vor Augen, die ganz viel mit ihnen zu tun haben. Und er sagt, Vers 13, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Es war noch gar nicht so lange her, dass genau das in der Nähe von Jerusalem stattgefunden hat. Und wir können die Berichte darüber in den vier Evangelien nachlesen. Die Juden schleppten Jesus vor den römischen Statthalter, vor Pontius Pilatus, und baten diesen Pilatus, dass er das Todesurteil über Jesus verhängt. Und Pilatus, der nahm sich etwas widerwillig dieser ganzen Sache an und fängt an, Jesus zu befragen. Allerdings kommt er dabei zu dem Schluss, dass dieser Mensch, dass Jesus unschuldig ist und er will ihn eigentlich freigeben. Und so startet er mehrere Anläufe, um Jesus freizusprechen, aber die Juden bestehen permanent darauf, dass dieser Jesus aus dem Weg geräumt wird. Und einer der Versuche, nachdem Pilatus schon einige Versuche gestartet hatte, war, dass er auf diesen Brauch zurückgegriffen hat, der Juden, dass am Passafest ein Gefangener freigegeben wurde. Und so schlägt er ihnen das vor. Und dabei standen im Prinzip nachher zwei Leute zur Wahl. Nur noch der eine war Jesus, den er freigeben konnte, der andere Barabbas, ein grausamer Verbrecher. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, er hat uns auch ein Evangelium geschrieben, nämlich das Lukas-Evangelium. Und er beschreibt in seinem Evangelium in Lukas 23, Vers 18 bis 25, diese Situation mit folgenden Worten. Sie aber schrien allesamt und sagten, weg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden, ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber setzten ihm zu mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten, Jesus aber übergab er ihrem Willen. Diese Worte, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kommen aus dem gleichen Mund dieser Volksmenge, zu der Petrus in der Apostelgeschichte hier spricht. Und sie hallen gewissermaßen immer noch nach. Und auch diese zugespitzte Beschreibung hier in Vers 25 zeigt die ganze Grausamkeit der Menschen. Ja, wenn es da heißt, dass Pilatus den losgab, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten, und dann heißt es, Jesus aber übergab er ihrem Willen. Man könnte dazufügen, ihrem hasserfüllten Willen, ihrem blutrünstigen Willen, ihrem bösartigen Willen. Und genau darauf nimmt Petrus Bezug in Apostelgeschichte 3, Vers 14 und 15, wo er zur gleichen Volksmenge spricht mit den Worten, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde, den Fürst des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist eine absolut kontrastreiche Beschreibung, die Petrus hier liefert. Der Heilige und Gerechte wurde eingetauscht gegen einen Mörder. Der 100% Unschuldige wurde eingetauscht gegen einen 100% Schuldigen. Der einzige Mensch, über den man sagen konnte, dass er heilig und gerecht war, war Jesus Christus. Er hat zu jeder Zeit alles richtig gemacht. Er hat sich niemals im Ton vergriffen. Er hat niemals einen falschen Gedanken gehegt. Er hat niemals ein Verhalten an den Tag gelegt, für das er sich nachher hätte entschuldigen müssen. Er war in seinem ganzen Verhalten, in seinem ganzen Wesen makellos. Heilig und gerecht. Das sind zwei Eigenschaften, die in ihrer reinen Form, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, nur noch Gott für sich beanspruchen kann. Und es sind Eigenschaften, die deutlich mehr aussagen, als nur etwas über das Verhalten einer Person. Es sind Wesenseigenschaften. Und genau das war Jesus in seinem ganzen Wesen, heilig und gerecht, vor Gott und vor Menschen. Und trotzdem wurde der Heilige und Gerechte von Menschen verleugnet. Man könnte das Wort für verleugnet hier in Vers 14 auch übersetzen mit abgelehnt oder verneint oder in Abrede gestellt. Und während Jesus von Menschen in Abrede gestellt wurde, wurde er von Gott verherrlicht. So haben wir das in Vers 13 eben gelesen. Das heißt, er wurde von Gott geehrt, er wurde erhoben, er wurde hochgeschätzt von Gott, in seinem Charakter, in seinem Wesen, positiv, mit großer Wertschätzung anerkannt. Das heißt, das, was Gott so hoch geachtet hat, das wurde von Menschen verachtet. Und stattdessen wurde ein bösartiger Mensch von ihnen gefordert. Und hier heißt es sogar in diesem Text, dass sie darum gebeten haben, dass ihnen ein Mörder geschenkt wird. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Weil sie Jesus so abgrundtief gehasst haben. Deshalb war es ein Geschenk für sie, dass ein Mörder freigelassen wird. Aber noch einen weiteren Kontrast zeigt Petrus uns hier auf, der das Ganze gewissermaßen zuspitzt. Jesus wird hier in Vers 15 als der Fürst des Lebens bezeichnet. Und das griechische Wort hier bedeutet so viel wie der Ursprung oder der Initiator oder der Urheber, der Anfänger allen Lebens. Und genau das macht uns die Bibel sehr deutlich. Durch Jesus wurde diese Welt geschaffen. Und er ist der Ursprung allen Lebens und er ist zugleich auch der Erhalter allen Lebens. Deines Lebens, meines Lebens und auch des Lebens dieser Volksmenge, die damals am Kreuz standen und geschrien haben. Und nun kommt hier die krasse Aussage. Den Fürst des Lebens habt ihr getötet. Das heißt, die Quelle allen Lebens, euren eigenen Schöpfer und Erhalter, habt ihr voller Freude elendig ans Kreuz genagelt. Ja, nicht nur verabscheut, nicht nur verleugnet, sondern abgeschlachtet. Und so wählen sie mit Barabbas einen Lebenszerstörer und töten den Lebensgeber. Und wenn man sich das so vor Augen führt, kann man sich fragen, warum lässt Jesus das mit sich machen? Ist der Fürst des Lebens etwa machtlos gegenüber seinen eigenen Geschöpfen? Das war absolut nicht der Fall, zu keiner Zeit. Ja, Jesus hätte zu jeder Zeit die Kehle dieser Leute verstopfen können, es wäre mucksmäuschenstill gewesen. Er hätte zu jeder Zeit seine Peiniger einfach tot umfallen lassen können und sie hätten gar nichts mehr ausgerichtet. Aber Jesus wusste, es musste genau so kommen. Und daran erinnert der Engel am Grab die Frauen, indem er in Lukas 24, Vers 6 und 7 Worte zitiert, die Jesus selbst gesagt hatte. Und wir schauen dort hinein, Lukas 24, Vers 6 und 7, da sagt dieser Engel zu den Frauen, denkt daran, wie Jesus zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und hier haben wir nochmal so eine krasse Beschreibung, wenn man sich das vor Augen führt. Jesus, der Fürst des Lebens, überliefert sich aus freien Stücken in die Hände sündiger Menschen. Er begibt sich in Hände, die er selbst gemacht hat. Er begibt sich in die Hände seiner eigenen Geschöpfe, die voller Sünde sind. Und dann steht hier, er musste in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden. Das heißt, es führte kein Weg dran vorbei. Und wir fragen uns, warum? Warum musste er? Petrus sagt uns das später in seinem ersten Petrusbrief, in 1. Petrus 3, Vers 18, sehr deutlich mit folgenden Worten. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Und hier haben wir wieder diesen Begriff für Jesus, den Gerechten, wie schon in Apostelgeschichte 3, Vers 14, aber diesmal in der Gegenüberstellung mit den Ungerechten. Wir können uns fragen, wer sind die Ungerechten? Die Ungerechten sind wir, du und ich und jeder andere Mensch, weil wir haben gegen Gott gesündigt. Und wir stehen ungerecht und unheilig vor diesem Gott mit unserem Leben. Und deshalb haben wir nichts anderes verdient als Strafe und Trennung von diesem heiligen und gerechten Gott. Und das bedeutet, es ist jeglicher Zugang verwehrt. Es gibt keinen Zugang für sündige Menschen mehr zu Gott. Und genau aus diesem Grund musste Jesus, der Gerechte, leiden und sterben für dich und für mich, damit wir den Zugang zu Gott wieder bekommen können. Ja, der Unschuldige leidet und stirbt für uns, für die Schuldigen, damit wir freigegeben werden können. Und damit können wir den Zugang zu Gott wieder bekommen, weil Jesus unsere Schuld bezahlt hat und weil er die Trennung durch Sünde aufgehoben hat und weil Gott nun durch Jesus uns ansehen kann wie seinen eigenen Sohn und auf uns schauen kann in Christus und sagen kann, du bist heilig und gerecht. Nicht, weil ich das bin, sondern weil Jesus das ist und mit mir tauscht und mich überkleidet mit seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Und das gilt für jeden, der an Jesus Christus glaubt, der versteht, dass er als sündiger Mensch vor Gott steht und der glaubt, dass Jesus dort auch am Kreuz für seine Sünde damals vor 2000 Jahren gestorben ist und dass er dort den vollen Preis für seine Schuld bezahlt hat. Ja, wer das ganz persönlich für sich in Anspruch genommen hat, der darf wissen, er hat diesen Zugang zu Gott wieder, schon hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Wenn wir uns also fragen würden, wer hat Jesus eigentlich ums Leben gebracht? Wer hat ihn eigentlich getötet? Dann sind es nicht nur die Menschen, die damals lauthals geschrien haben, kreuzige ihn, sondern es ist auch deine und meine Sünde. Auch wir haben den Heiligen und Gerechten mit unserer Sünde beschmutzt und haben seinem Anspruch an unser Leben absolut nicht genügt. Ja, wir haben den Fürst des Lebens aus unserem Leben verbannt und ihn ignoriert. Und so stehen wir, du und ich, in unseren Wesen, in unseren Gedanken, unseren Worten, unseren Taten, stehen wir sündig vor Gott. Und so war es unabdingbar, dass Jesus für unsere Sünde stirbt, damit wir durch ihn ewiges Leben haben können und damit, wie Petrus das schreibt, er uns wieder zu Gott führen konnte. Aber während wir Menschen Jesus, das Zentrum allen Lebens, getötet haben, hat Gott etwas ganz anderes getan. Und das ist unser zweiter Punkt, von Gott auferweckt. Vers 15b und 16. In Vers 15 heißt es, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir heute Zeugen sind. Und genau daran erinnern wir uns ja heute Morgen, speziell an diesem Ostersonntag. Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern er wurde von Gott nach 3 Tagen aus dem Tod wieder auferweckt und lebt. Und das war absolut notwendig, damit wir gerettet werden können und damit wir durch Jesus wirklich ewiges Leben haben können. Weil wenn er tot geblieben wäre, dann hätte Gott uns nicht durch Jesus heilig und gerecht für alle Ewigkeit ansehen können, weil Jesu Heiligkeit und Gerechtigkeit begrenzt gewesen wäre. Jesus hätte uns nicht vor dem Vater vertreten können für alle Ewigkeit. Und wir hätten selbst auch keine Hoffnung auf die Auferstehung gehabt, sondern wir wären im Tod geblieben. Und Paulus argumentiert das in diesem Kapitel, was Alfred eben auch schon vorgelesen hat. Er hat mir ein bisschen was vorweggenommen, aber wir greifen das nochmal auf. In 1. Korinther 15, das ist so das große Auferstehungskapitel von Paulus. Und ich will uns nochmal Verse lesen, die Alfred eben auch schon teilweise hatte, nämlich Vers 16 und 17, wo Paulus sagt, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also mit anderen Worten, ihr könnt mit eurem Glauben einpacken, wenn das nicht stimmt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Ja, dann habt ihr keinerlei Anhaltspunkt für die Vergebung eurer Sünden, dann werdet auch ihr nicht auferweckt, dann habt ihr keinen Anhaltspunkt auf ewiges Leben bei Gott. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 19, in diesem Gedankengang, wenn die Auferstehung nicht wirklich geschehen wäre, schreibt er in Vers 19 weiter, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Also dann seid ihr Christen die erbärmlichsten Opfer dieser Welt. Dann haltet ihr euch an irgendwas fest und ihr werdet eines Tages ein böses Erwachen erleben und merken, dass dieser Strohhalm nur eine Hoffnung war, die einfach verpufft ist. Dass es vergebens war. Seid ihr einfach nur dumm und naiv. Keine Sündenvergebung, keine Auferstehung, keine Hoffnung. Paulus malt hier ein ganz schön düsteres Bild in diesem Kapitel, wenn das mit der Auferstehung nicht stimmt. Und dann Vers 20 und 21, den haben wir eben auch schon gelesen, erlöst er uns förmlich mit den Worten, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da er durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Das heißt, Gott hat ihn tatsächlich aus den Toten auferweckt und Gott hat damit sein stellvertretendes Opfer angenommen. Und wir dürfen das sehen und wahrnehmen. Und das bedeutet für uns, dass wir tatsächlich Vergebung unserer Sünden haben können. Und es bedeutet, dass wir auferstehen werden, weil er auferstanden ist. Und es bedeutet, dass wir tatsächlich eine zuverlässige Hoffnung haben, auf die wir zuleben dürfen. Gott gibt uns durch die Auferstehung Jesu Christi die Gewissheit, dass der Glaube an Jesus nicht ein Strohhalm ist, sondern ein festes Fundament, das bis in die Ewigkeit reicht. Ja, nochmal, Gott gibt uns durch die Auferstehung Jesu Christi die Gewissheit, dass der Glaube an Jesus kein Strohhalm, sondern ein festes Fundament ist, das bis in die Ewigkeit trägt. Und nun sollten wir uns nicht wundern, dass genau an dieser Frage der tatsächlichen Auferstehung Jesu schon kurz nach der Auferstehung ganz viel Kampf stattgefunden hat. Es war schwer umkämpft. Matthäus berichtet uns das am Ende von seinem Evangelium, Matthäus 28, Vers 11 bis 15, dass unmittelbar nachdem das Grab leer war, die Grabwächter zu den führenden Juden gegangen sind. Und die führenden Juden, die haben sie bestochen mit viel Geld und haben gesagt, sagt doch, dass die Jünger von Jesus den Leichnam Jesu gestohlen haben. Das war also gleich ein Angriff darauf, ja, diese Auferstehungstatsache zu leugnen. Und auch bis heute ist die Frage nach der Auferstehung Jesu Christi absolut umkämpft. In vielen Kreisen der liberalen Theologie wird das diskutiert, beziehungsweise inzwischen wird es längst beantwortet, in dem Sinne, dass man sagt, also es gab keine wirkliche historische Auferstehung, sondern man muss das Ganze symbolisch und übertragen irgendwie verstehen. Aber Jesus ist nicht wirklich auferstanden. Und auch wenn es mehr als traurig ist, dass große und einflussreiche Theologen unserer Zeit heute so einen Mist verbreiten, so sollte uns das eigentlich nicht wundern, dass genau das passiert. Dass damals wie heute versucht wird, die Auferstehung zu leugnen und dass alternative Varianten geschaffen werden, die das leere Grab irgendwie beschreiben und legitimieren. Warum sollte uns das nicht wundern? Weil der Teufel, der Widersacher Gottes, tut alles, um Menschen möglichst vom Glauben an Jesus abzuhalten. Der treibt hier sein Unwesen im Hintergrund. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die so ein Kapitel wie 1. Korinther 15 lesen können. Sondern auch der Teufel weiß genau, dass an der Auferstehung unser ganzer Glaube hängt und dass an der Auferstehung das ewige Leben hängt. Und wenn er den Menschen vom Glauben abhalten will, dann muss er ihnen nur irgendwie eine alternative Erklärung für das leere Grab bieten. Und damit hat er sie. Aber Gott hat vorgesorgt und hat ein Zeugenprogramm installiert, das besser kaum sein könnte. Und davon redet Petrus in Vers 15, Apostelgeschichte 3, Vers 15, mit diesen Worten, wovon wir heute Zeugen sind. Sowohl Petrus wie auch die anderen Apostel selbst und viele weitere Personen, die haben Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Und die können bezeugen, dass Jesus tatsächlich lebt. Angefangen bei diesen Frauen am Grab, die Jesus als allererstes gesehen haben und die man damals als Zeugen der Auferstehung mit Sicherheit nicht angeführt hätte, wenn man versucht hätte, irgendwie eine Tatsache zu beweisen, die aber überhaupt nicht stimmt. Ja, das wären schlechte Zeugen gewesen. Aber sie waren die Ersten, die wahrgenommen haben, Jesus ist auferstanden. Und dann dieser engste Jüngerkreis von Jesus, die Apostel, die ihn gesehen haben. Und dann, Alfred hat es eben schon gesagt, in 1. Korinther 15, Vers 6, erfahren wir von über 500 Brüdern, denen Jesus auf einmal erschienen ist. Und viele waren noch am Leben und man konnte sie befragen, wie war das denn? Also als der 1. Korintherbrief geschrieben wurde, waren noch viele von ihnen am Leben. Das heißt, es ist eine Fülle von Zeugen gewesen, die Jesus mit eigenen Augen gesehen hat und die das bezeugen konnte nach der Auferstehung, dass Jesus lebt. Aber noch etwas ist interessant, finde ich. Und zwar das Wort Zeuge hier, das ist im Griechischen das Wort Martys. Und daher kommt unser Wort Märtyrer. Und genau das waren schlussendlich viele Zeugen für Jesus und insbesondere die Apostel. Viele von ihnen wurden ums Leben gebracht, weil sie bis zum Tod an Jesus festgehalten haben und bezeugt haben, dass Jesus, der Auferstandene, lebt. Das heißt, sie besiegelten ihr Zeugnis mit ihrem eigenen Blut. Und das hätten sie selbst, die Apostel und viele Märtyrer im Laufe der Geschichte niemals getan, wenn sie gewusst hätten, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Weil du stirbst nicht für eine offenkundige Lüge, von der du weißt, dass es eine Lüge ist. Das heißt, es gibt eine Menge guter Indizien, die tatsächlich die Auferstehung Jesu bezeugen. Und es gibt so manche Skeptiker, die Skeptiker des Christentums waren und die sich angefangen haben, damit auseinanderzusetzen. Ein so ein Skeptiker ist zum Beispiel Josh McDowell, ein Doktor der Rechtswissenschaften, der sich auf die Suche gemacht hat und der später dieses Buch Die Tatsache der Auferstehung geschrieben hat, nachdem er sich eingehend damit beschäftigt hat. Oder auch ehemaliger Journalist Lee Strobel, der auf der Suche nach Wahrheit war und nach eingehender Recherche dann schlussendlich das Buch und auch den Film, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, Der Fall Jesus, geschrieben hat. Vielleicht für den einen oder anderen Skeptiker, vielleicht heute Morgen oder auch Leute in eurem Umfeld, die ihr kennt, ganz interessant, da mal weiter nachzugehen und sich diese zwei Werke mal näher anzuschauen. Aber neben diesen eher sachlichen Argumenten gab es und gibt es bis heute eine Vielzahl von Menschen, die davon zeugen können, wie Jesus in ihrem Leben gewirkt hat. Und so zum Beispiel dieser Gelähmte, der geheilt wurde, über den es in Vers 16 ja hieß, dass sein Glaube an den Namen Jesu, und damit ist die Person Jesu gemeint, dass der ihn geheilt hat. Das heißt, das ist ein lebendiger Beweis gewesen für einen lebendigen Christus, der ihn geheilt hat. Und so ist es tatsächlich so, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und so dürfen uns die Worte aus Johannes 14, Vers 19 ermutigen, wo Jesus selbst zu seinen Jüngern gesagt hat, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und genau das verschafft uns als Christen eine Perspektive und eine zuverlässige Hoffnung, die alles andere hier im Leben überdauert. Ja, sei es die ungewisse Weltentwicklung, die wir vielleicht haben, sei es der moralische Verfall unserer Zeit, sei es die kleinen und die großen Herausforderungen deines und meines Lebens. Dinge wie Verlust, wie Krankheit, wie Sorge, wie Angst, vielleicht sogar wie der Tod. Dinge, die uns umtreiben können, was auch immer dich gerade beschäftigt. Wir dürfen wissen als Christen, eines Tages wird das ein Ende haben und wir werden ewig bei ihm sein. Jesus wurde also von Menschen getötet, von Gott auferweckt, aber zuvor, und das ist unser dritter Punkt, von Propheten angekündigt, Vers 17 bis 25. Nun müssen wir uns vor Augen halten nochmal, mit wem Petrus hier spricht, beziehungsweise wer mit wem hier spricht. Also Petrus spricht hier zu seinen jüdischen Landsleuten, die das Alte Testament kannten, und darauf nimmt er auch gleich dann Bezug. Aber bevor wir darauf etwas näher eingehen, fällt noch was anderes auf. Und zwar gibt es hier so einen richtigen Wechsel in diesem Text. Vorher hat Petrus den Leuten, den jüdischen Zeitgenossen damals, die beschämende Wahrheit und ihr Versagen so richtig vor den Latz geknallt, ja, so richtig vor Augen geführt. Und jetzt in Vers 17 klingt es vielmehr nach hoffnungsvollen Worten für sie. Lesen wir nochmal hinein, wie er dann sagt, und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Das soll in keinster Weise billigen, die Tatsache billigen, wie grausam sie mit Jesus umgegangen sind, aber sie waren sich nicht wirklich bewusst darüber, was für eine Blutschuld sie da auf sich geladen haben. Und diese Worte von Petrus hier, die erinnern an die Worte von Jesus selbst, Worte der Gnade, die er am Kreuz spricht, in Lukas 23, Vers 34, wo er für seine Peiniger betet, mit diesen Worten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist wirklich unglaublich große Barmherzigkeit. Das ist Vergebungsbereitschaft, das ist Nachsicht. Und von dieser Nachsicht und von dieser Gnade kann einer ein Lied aus seinem eigenen Leben singen. Und das ist Petrus. Petrus, der Jesus ebenfalls verleugnet hat und der Vergebung erleben durfte. Und umso interessanter ist es, umso beachtlicher ist es, dass ausgerechnet er diesen Menschen das Evangelium von Jesus Christus bringen darf, die ebenfalls Jesus verleugnet haben und sogar getötet haben. Nun war es für Gott keine Überraschung, dass die Juden damals Jesus abgelehnt haben und dass sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Nein, dieses menschliche Versagen war nicht außerhalb von Gottes souveränem Plan, sondern innerhalb. Und so kann Petrus in Vers 18 weiter sagen, Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Das Alte Testament ist voll von Ankündigungen auf Jesus hin. Schon viele Jahrhunderte vorher sprach Gott davon, dass er Jesus, den Messias, senden wird und dass er für Sünden leiden wird und sterben wird. Und wir denken dabei an diese detailreiche Beschreibung, zum Beispiel in Jesaja 53, die so vieles schon voraussagt, dass es erstaunlich ist, ja, wie genau da Dinge beschrieben sind, obwohl das 700 Jahre früher ungefähr geschrieben wurde. Oder denken wir an Zacharja 12, Vers 10, wo schon deutlich wird, dass es Menschen sein werden, die Jesus durchbohren werden. Oder Alfred hat ihn eben erwähnt, der Psalm 22, der eine ganze Reihe von Dingen und Details schon nennt über die Leiden Jesu. Und wir könnten viele weitere Stellen im Alten Testament anführen, die Jahrhunderte vor Christus geschrieben wurden und die schon von seinem Leiden und seinem Sterben reden. Und diese Fülle von Prophezeiungen und das Eintreffen detailgetreu von diesen Prophezeiungen ist ebenfalls etwas, was den Glauben an Jesus umso vertrauenswürdiger macht. Und vielleicht nochmal ein Appell an manchen Skeptiker, der vielleicht hier sitzt oder den wir in unserem Umfeld haben, sich das mal genauer anzuschauen. In all dem wird deutlich, dass die Ereignisse von Kreuz und Auferstehung alles andere als Zufall waren. Hier heißt es, Gott hat erfüllt. Das heißt, es hat seinem Plan entsprochen und es war nötig. Nötig wozu? Petrus setzt fort in Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das Werk Jesu war nötig, damit Umkehr und Neuanfang möglich ist und dass Sünde tatsächlich ausgetilgt werden kann. Und wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Speziell für die Juden war es aber so, dass es wichtig war, dass sie umkehren und Jesus als ihren Messias und Retter erkennen. Und zwar warum? So schreibt Petrus weiter, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Dann Vers 20, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. In Apostelgeschichte 1, gleich am Anfang, lesen wir davon, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und wir lesen dann aber auch schon, dass es da heißt, dass er wiederkommen wird eines Tages auf die Erde. Und wenn Jesus das zweite Mal auf die Erde kommt, dann wird er für 1000 Jahre diese Erde von Israel aus mit seinen Gläubigen zusammen beherrschen. Wir können davon lesen in der Offenbarung, Offenbarung 20, Vers 1 bis 6. Und in dieser Zeit wird der Satan für 1000 Jahre gebunden sein. Und es wird eine wirkliche Zeit des Aufatmens sein, eine Zeit der Erquickung für die Erde, für die Menschheit und ganz besonders auch für Israel. Jesus wird Frieden schaffen und es werden Zeiten der Wiederherstellung stattfinden. Es wird eine Zeit der Freude, eine wirkliche Blütezeit sein. Die Juden werden wieder inmitten ihres Landes wohnen und Jesus wird dann als ihr König mitten unter ihnen sein. Und die Propheten des Alten Testaments, die sprechen ganz viel von dieser fruchtbaren und segensreichen Zeit, die da kommen wird, in der die göttliche Ordnung wiederhergestellt wird. Aber bevor es dazu kommt, müssen die Juden, muss Israel Jesus als ihren Erlöser und Messias erkennen und annehmen. Und das geschieht erst in der großen Trübsalzeit, in diesen letzten 7 Jahren, wovon die Offenbarung spricht. Erst wenn Gott Gericht über diese Welt bringt, wird es dazu kommen, dass Israel eines Tages ihn erkennen und annehmen wird. Das heißt, diese Zeiten der Erquickung, der Wiederherstellung, der Wiederkunft Jesu, von dem Petrus hier spricht, die stehen noch aus. Und die sind seit 2000 Jahren noch nicht geschehen. Jesus ist noch nicht wiedergekommen und Israel ist als kollektive Nation auch noch nicht so weit, dass sie ihn erkannt haben. Und das, obwohl das Alte Testament eigentlich voll davon ist und ganz viel davon spricht. Und Petrus, er führt hier einige Belege für die Juden auf, nennt einige zentrale Personen, zum Beispiel in Vers 22 und 23, einige Worte von Mose, und größtenteils sind diese Worte Zitate aus 5. Mose 18, Vers 15 bis 19, und die führt er jetzt ins Feld und sagt, Mose hat doch bereits gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Also auch der hochangesehene Mose, der Gesetzgeber für die Juden, der spricht bereits von dem Kommen Jesu und er rief schon die Israeliten damals dazu auf, dass sie auf Jesus hören sollen. Aber darüber hinaus geht Petrus dann weiter und sagt in Vers 24, aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Also auch Samuel und alle anderen Propheten sprachen bereits in irgendeiner Art und Weise von dem Kommen des Messias und davon, dass er sein Reich aufbauen wird. Und zu guter Letzt schafft Petrus einen ganz großen Rahmen und geht ganz zurück zum Stammesvater der Israeliten, zu Abraham. Vers 25, ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Abraham, der Stammvater Israels, der bekam diese Verheißung an mehreren Stellen gleich. 1. Mose 12, Vers 3 zum Beispiel ist eine. Hier wird sehr wahrscheinlich 1. Mose 22, Vers 18 zitiert. Und er bekam diese Verheißung, dass aus seiner Nachkommenschaft, aus Israel, Segen für alle Völker entstehen soll. Und genau dieser Segen, der kam durch das Leben und durch das Sterben und durch das Auferstehen Jesu Christi. Dadurch ist das möglich geworden. Und Israel hatte diese Vorrangstellung und ihnen wurde zuallererst die Vergebung der Sünden gepredigt. Und trotzdem ist es aber so, dass diese gute Nachricht nicht in den Grenzen Israels geblieben ist, sondern Jesus gab Petrus und auch seinen anderen Jüngern in Lukas 24, Vers 46 und 47, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, folgenden Auftrag. Da hat Jesus noch zu ihnen gesagt, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Und damit kommen wir nach Bayreuth. Circa 2000 Jahre später, da kommen wir ins Spiel. Und das führt uns zum letzten Punkt von heute Morgen, wenn es um Jesus, das Zentrum allen Lebens geht. Und der letzte Punkt ist ein sehr persönlicher Punkt und ich habe ihn genannt, von dir angenommen, Fragezeichen. Wir gehen nochmal ein auf die Verse 19 und 26. Zunächst in Vers 26, heißt es euch zuerst, hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Vers 25, vorher haben wir gelesen von dem Segen für alle Geschlechter der Erde, der kommen sollte in dieser Abrahamslinie. Und dann heißt es hier, euch zuerst, sollte es verkündigt werden, ja, euch zuerst wurde er gesandt und das betont nochmal diese Vorrangstellung von Israel, aber dieses euch zuerst macht auch zugleich deutlich, da kommt noch was hinterher. Nach dieser Predigt hier von Petrus waren es sage und schreibe über 5000 Männer, die zum Glauben an Jesus kamen. Apostelgeschichte 4, Vers 4 sagt uns das. Und trotzdem sehen wir im Laufe der Apostelgeschichte weiter, dass der Großteil der Juden nicht zum Glauben an Jesus kam und stattdessen Christenverfolgung ausgebrochen ist. Das führte dazu, dass das Evangelium immer weiter verbreitet wurde und in alle Welt hinausgedrungen ist. Und schlussendlich, am Ende der Apostelgeschichte, bringt Paulus das Evangelium nach Rom. Und Rom war das Zentrum der damaligen Welt, von wo aus dann die weitere Welt erreicht werden konnte. Und so zog es immer weitere Kreise und es kam schlussendlich zu dir und zu mir. Weil Menschen von Jesus gezeugt haben und ihr Leben dafür eingesetzt haben, dürfen wir heute wissen, dass Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist, dass er nach 3 Tagen auferstanden ist und dass es Vergebung unserer Sünden gibt, dass das möglich ist. Und so gilt dieser Aufruf von Petrus aus Vers 19, den wir eben hatten, auch heute noch, auch uns. Wenn er sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Was bedeutet es, Buße zu tun? Was bedeutet es, sich zu bekehren? Es bedeutet, dass ich umdenke, und dann auch tatsächlich umkehre, also eine 180-Grad-Wende mache. Das erste Wort hier spricht eher von diesem Umdenken, von einem neuen Sinn, den Sinn ändern. Und das zweite von einer wirklichen Umkehr, 180-Grad-Wende. Und das fängt dort an, dass ich verstehe und anerkenne, dass ich ein sündiger Mensch vor Gott bin. Und dass ich in meinem Denken und in meinen Bestrebungen und meinem Reden und meinen Handeln überhaupt nicht dem entspreche, was Gottes Anspruch an mein Leben ist. Ja, das beginnt da, dass ich verstehe, ich habe nicht so gelebt, wie er will, sondern wie ich will. Ohne Gott, nach meinen eigenen Maßstäben. Und dabei rausgekommen sind dann Dinge wie mein Egoismus, meine Boshaftigkeit, mein Stolz, mein Zorn, meine verletzenden Worte, meine Unfreundlichkeit, meine schlechten Gedanken und so weiter. Und all das zeugt davon, dass ich als ein sündiger Mensch vor Gott stehe und nichts anderes verdient habe als Strafe. Aber wenn einem Menschen das bewusst wird, und wenn er sich als schuldig vor Gott erkennt, dann gibt es nur einen richtigen Umgang, damit umzugehen. Und zwar, bring deine gesamte Sündenlast im Gebet vor Gott. Bitte ihn um Vergebung deiner Sünden und sag ihm, dass du in Anspruch nehmen willst, dass Jesus Christus dort auch für deine Sünde am Kreuz bezahlt hat und gestorben ist. Und sag ihm auch, dass du nicht einfach weiter so leben willst wie bisher, sondern dass du umkehren willst. Dass er nun der Herr deines Lebens sein soll, dass er die Führung in deinem Leben übernehmen soll. Und so kehre ich tatsächlich um von einem selbstbestimmten Leben ohne Jesus hin zu einem Leben, in dem Jesus im Zentrum meines Lebens steht. Und wenn ein Mensch sich ganz bewusst zu Jesus hin bekehrt, ja, wenn er die Vergebung seiner Sünden durch Jesus für sich persönlich in Anspruch nimmt und wenn er ihn zu seinem Herrn macht, dann gilt dir etwas Wunderbares. Dann gilt dir etwas, was Petrus hier sagt, nämlich dann sind deine Sünden ausgetilgt. Anderes Wort dafür wäre ausgelöscht. Dann sind alle deine Sünden vor Gott vollkommen weggewischt. In einem Bild eines Schuldscheins gesprochen, vorher warst du hattest eine unglaublich lange Liste mit Sünden, die da drauf stand, auf deinem Schuldschein. Bis zu dem Zeitpunkt, dass Gott dir deinen Schuldschein bezahlt, dass er deine Sünden durch Jesus wegwischt. Und das bedeutet dann, du stehst mit einem weißen Blatt Papier vor Gott und er rechnet dir überhaupt nichts mehr an. Alles ist bezahlt. Und nachdem ich nun versucht habe, etwas zu erläutern, was es bedeutet, Buße zu tun und sich zu bekehren, will ich die persönliche Frage heute Morgen stellen. Bist du bekehrt? Weißt du, dass deine Sünde durch Jesus vollkommen ausgetilgt ist? Wenn du in dieser Frage noch unklar bist, dann will ich dir Mut machen, ins Gebet zu gehen und dich zu Jesus hin zu bekehren. Dann mach das noch heute fest. Und wenn du Fragen oder Zweifel in dieser Hinsicht hast oder dir Hilfestellung wünschst dabei, dann sprich jemanden an, den du kennst oder komm auf mich zu. Und ich helfe dir gerne weiter oder versuche dir zumindest weiterzuhelfen. Weil noch ist Zeit der Gnade, noch ist Bekehrung möglich. Aber es gibt eines Tages ein zu spät. Noch davon spricht die Bibel und auch die Apostelgeschichte. Nochmal in Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31. Da heißt es dann, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Hier ist ein klarer Appell Gottes an uns. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun auf der ganzen Welt. Zu ihm umzukehren, weil es eines Tages einen Tag geben wird, an dem Jesus diesen Erdkreis und auch jeden einzelnen Menschen richten wird. Und der Beweis, dass das eines Tages passieren wird, der liegt darin, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wenn du eines Tages vor ihm stehst und diese Bekehrung nicht klar ist für dich, du dich nicht klar zu ihm bekehrt hast, dann gibt es einen zu spät. Und die Frage für dich und mich, die wird dann sein, wenn wir vor ihm stehen, ist er dein Richter oder dein Retter? Die Antwort auf diese Frage, die klärt sich im Hier und Heute. Und deshalb nutzt diesen Morgen, um klar zu werden in dieser Frage, wie du zu diesem Jesus stehst. Ist er dein Richter oder dein Retter? Jesus ist das Zentrum allen Lebens. Das war unser Thema von heute Morgen. Von Menschen zwar getötet, war unser erster Punkt, aber von Gott auferweckt, haben wir als zweites gesehen. Von den Propheten bereits angekündigt, war als drittes das, was wir betrachtet haben. Und als viertes diese persönliche Frage von dir angenommen. Jesus ist und bleibt das Zentrum allen Lebens. Er ist der Ursprung des natürlichen Lebens. Er ist Ursprung und Zentrum des ewigen Lebens. Und er will auch Zentrum deines und meines alltäglichen Lebens sein. Und so will ich uns heute Morgen abschließend eine Frage stellen, eine ganz persönliche Frage, über die wir im Moment nachdenken wollen. Und zwar ist Jesus auch das Zentrum deines Lebens. Wir nehmen uns im Moment Zeit, darüber nachzudenken, wie stehen wir da? Ist Jesus das Zentrum meines Lebens? Und danach wollen wir gemeinsam drei Lieder singen zur Ehre Gottes. Und wer mag, darf gerne dazu aufstehen dann. Aber wir nehmen uns zunächst mal einen Moment Zeit.